Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Werkstattgeschichten der Werkstatt Lebenshunger. Mein Name ist Laura Eggers und wie jedes Mal haben wir heute auch wieder einen ganz spannenden Gast bei unserem Podcast, und zwar Katharina Breuer. Katharina war selbst mal betroffen von einer Essstörung. Inzwischen studiert sie Psychologie und ist Yogalehrerin und sie bietet auch unter anderem Begleitung für Menschen mit Essstörungen an. In dem Podcast heute sprechen wir über ganz, ganz viele verschiedene Themen, aber unter anderem über den Zusammenhang zwischen Bindungstrauma und Essstörung, darüber, wie wichtig es ist, mit seinem Körper in Verbindung zu sein und den ganz fühlen zu können, über Emotionsregulation, über Yoga und über noch ganz viele andere Tools, die für Betroffene von Essstörungen hilfreich sein können. Ich finde, es ist wieder ein ganz spannendes Gespräch geworden. Sehr, sehr viele neue Infos, sehr inspirierend. Und ja, ich freue mich jetzt, gleich loszulegen. Herzlich willkommen, Katharina, hier im Podcast. Ich freue mich total, dass du heute hier bist. Und ja, ich freue mich schon auf unser Gespräch. Und ja, wie immer würde ich sagen, wir starten am besten damit, dass du dich einmal vorstellst für alle unsere Hörer und Hörerinnen. Und vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen was, wer du bist und was du auch machst.
Ja, also wie du schon gesagt hast, bin ich Katharina. Und einmal vorweg, ich finde es immer unglaublich schwierig, mich vorzustellen oder zu sagen, wer ich bin, weil das für mich so ungefähr die größte Frage ist. Überhaupt.
Alle, wahrscheinlich, ja. Als wer findest du dich heute? Vielleicht.
Das, was man ja so klassischerweise sagt, ist, ja, ich bin 22, ich mache gerade meinen Psychologie-Bachelor zu Ende, also bin in den letzten Zügen meiner Bachelorarbeit, beschäftige mich ganz viel mit metaphysischen Systemen wie Astrologie, Human Design, Genschlüssel und alles. Und ja, bin Essstörungsheilerin, beziehungsweise war selbst betroffen, habe für mich sehr, sehr viel ausprobiert, was Selbstheilung und Therapie und alles Mögliche angeht. Und ja, möchte jetzt anderen helfen, einfach diesen Weg zu gehen.
Sehr, sehr spannend. Ja, ich würde gerne als erstes vielleicht mal zu deinem eigenen Weg was fragen. Also du hast gesagt, du warst von einer Essstörung betroffen. Kannst du dazu uns ein bisschen was erzählen? Also was für eine Essstörung und ja, was war das für ein Weg für dich?
Also tatsächlich hat sich meine Essstörung so angebahnt, als ich 13 war. Ich weiß noch, dass ich da neulich erst einen Tagebucheintrag gelesen habe, dass ich abnehmen will. Und damit hat das irgendwie angefangen. Das habe ich ein Jahr lang, glaube ich, einfach mit mir rumgetragen, diesen Gedanken. Und dann, ja, habe ich allmählich angefangen, mehr Sport zu machen, bestimmte Dinge wegzulassen und so weiter. Und bin über diesen Fitnesswahn in eine Magersucht gerutscht. Und ja, habe eigentlich aktiv ein halbes Jahr tatsächlich nur in dieser Magersucht gesteckt. Alleine und dann sehr schnell gemerkt, dass da irgendwas vorne und hinten nicht stimmt. Und dann hat mit 15 quasi eine Odyssee durch alle möglichen Kliniken angefangen. Also ich habe mich dann eigentlich selbst in der Psychiatrie eingewiesen, also Kinder- und Jugendpsychiatrie. War da dann ein halbes Jahr und es war einfach, ja, irgendwann hatte ich irgendwie alle Tricks drauf, die man sich in der Klinik so zusätzlich aneignen kann. Und ja, bin dann von da aus nochmal in eine andere Psychiatrie gekommen, von da aus in die Klinik am Korso. Dann war ich irgendwann, also ich war über, ich glaube, einen Zeitraum von ja 5 Jahren in 5 Kliniken und habe aus jeder eigentlich immer was sehr Wertvolles für mich mitgenommen und auch einfach viele Lücken quasi gesehen in diesem Kliniksystem, die ich jetzt quasi selbst auffüllen möchte. Und war dann tatsächlich auch nochmal für 3 Jahre in einer betreuten Wohngruppe, was vielleicht auch spannend ist, weil mir das schon in der ersten Klinik gesagt wurde, dass ich das machen sollte. Und da war mein Trotz aber noch sehr groß. Und ich habe gesagt, ja, ich schaffe das alleine und zu Hause. Und ich lasse mir auch von niemandem sagen, dass ich nicht gesund werde. Also so, und habe mich dann aber doch entschieden, in diese betreute Wohngruppe zu ziehen. Und das war so ziemlich das Beste, was ich hätte machen können. Ich hatte eine unglaublich gute Bezugsbetreuerin, die auch Familientherapie gemacht hat und die ja in meinen Augen wirklich das Verhältnis zwischen meiner Mutter und mir echt nochmal gestärkt hat und eigentlich gerettet hat, schon fast. Und habe dann da in dieser Wohngruppenzeit tatsächlich auch mit Yoga angefangen. Und das war einer der größten Schlüssel für mich, diesen Weg der Heilung zu gehen, dass ich da ja gelernt habe, wieder in meinem Körper zu sein, statt quasi nur von oben drauf zu gucken und an mir rumzudoktern und mich zu verurteilen. Und habe von da aus dann auch wieder den Weg in die Spiritualität so ein bisschen gefunden, was mir auch sehr viel geholfen hat und immer noch hilft. Genau, und letztendlich fing aber mein Weg in die Heilung quasi wirklich damit an, dass ich mir irgendwann es wert war, zu heilen. Und irgendwann wirklich dieses ganz klare Ja hatte, dass ich gesund werden will. Und dass ich auch vor allem nicht mehr diejenige mit den Problemen sein will. Also ich wollte irgendwann einfach die Person sein, die den Raum aufhält, wenn sie reinkommt und nicht die Energie runterzieht. So, das waren ganz wichtige Schlüsselmomente irgendwie für mich.
Mhm. Ja, das ist total spannend, was du da sagst, weil ich habe ja jetzt auch schon mit vielen Menschen über das Thema so Weg aus der Essstörung gesprochen. Und ich finde, das ist für viele so ein Schlüsselmoment, der Moment, wo wir eigentlich uns wirklich auf den Weg machen wollen, wo wir innerlich so ein Ja dazu haben, gesund zu werden. Und ich glaube, ja, dann fängt die Arbeit erst richtig an, wahrscheinlich. Ja. Mhm. Jetzt habe ich schon so viele Fragen. Also mich würde einmal interessieren, so was war denn an der Wohngruppe so, so hilfreich für dich? Kannst du vielleicht dazu noch ein bisschen was sagen?
Tatsächlich war es einmal der Ortswechsel, also dass ich nicht nach Hause zurückgegangen bin, weil man ja auch sagt, man kann nicht da gesund werden, wo man krank geworden ist. So, also das war ein ganz großer Faktor. Dann einfach wirklich diese Bezugsbetreuerin und dass ich einfach sozial eingebunden war, weil ich sehr, sehr lange sehr, sehr große soziale Schwierigkeiten hatte und in der Schule überhaupt nicht klargekommen bin, beziehungsweise notenmäßig natürlich gut, aber sozial bin ich irgendwie ja untergegangen und hatte dann in der Wohngruppe aber einfach einen festen sozialen Kontext mit bestimmten Regeln und so, wo ich mich gut einfügen konnte. Einfach, und das war für mich total wertvoll, mich da so zugehörig quasi zu fühlen.
Schön.
Ja, und es war tatsächlich auch, dass ich einfach einen Übergang hatte, also dass ich nicht direkt von einem Klinikkontext nach Hause gegangen bin und auf einmal alle Strukturen wieder weggebrochen sind, sondern es so eine Zwischenstation gab, und diese Wohngruppe war tatsächlich auch ziemlich gut aufgebaut, also es gab eine intensiv betreute Wohngruppe, und wenn man da halt ein bestimmtes Level oder keine Ahnung, Gesundheit erreicht hat, ist man in eine andere Wohngruppe gekommen, die halt dazugehörte, aber und auch im gleichen Haus war, aber weniger streng betreut war, beziehungsweise es waren nicht mehr alle Mahlzeiten betreut, die Betreuer waren nachts nicht da und so weiter. Und das war halt wirklich ein sehr gut begleiteter Weg, einfach in immer mehr Selbstverantwortung. Das war für mich unglaublich wertvoll, dass es nicht so von 100 auf 0 quasi gefallen ist, sondern echt mit Zwischenstationen und so ausgerichtet war, ja. Und halt, dass ich da Yoga angefangen habe. Also das war wirklich so ziemlich das Beste, was ich hätte machen können.
Spannend. Ja, vielleicht kannst du dazu auch noch was erzählen, so was das für dich am wichtigsten, also was die Dinge waren, die dir am meisten geholfen haben, aus der Erstörung rauszukommen. Du hast jetzt schon Yoga erwähnt und genau, das stimmt ja auch. Ich finde, Yoga ist so ein richtig guter Weg, wieder mit sich selbst in Verbindung zu kommen, ne? Den Körper wieder so von innen zu bewohnen und Spiritualität. Ja, vielleicht kannst du einfach dazu noch ein bisschen was erzählen, was für dich so die wichtigsten, ja, ich weiß nicht, Bausteine waren sozusagen.
Ja, sehr gerne. Also zum Yoga-Kapitel gehört quasi auch, dass ich dann irgendwann eine Yoga-Lehrer-Ausbildung tatsächlich gemacht habe. Und da das erste Mal in einer Gruppe war, wo es wirklich auf einer Wellenlänge war und wo alle sich für die gleichen Themen interessiert haben, wo sehr schnell sehr tiefe Gespräche geführt wurden, wo wirklich ein sehr unterstützendes Klima einfach war, wo ich vorher immer aus so einem Konkurrenzdenken kam, sowohl in der Schule als auch in Kliniken und in dieser Wohngruppe ist ja doch immer so ein Leistungsdruck auf irgendeiner Ebene, und in dieser Yoga-Lehrerausbildung war es wirklich einfach ein sich füreinander freuen, ein sich gegenseitig unterstützen, ein sich das Beste wünschen. Und ich habe da das erste Mal erfahren, wirklich akzeptiert zu sein, so wie ich bin. Und da, wo ich vorher quasi als schüchtern oder arrogant oder sowas bezeichnet wurde, hat man mich da als ruhig und in mir ruhend und irgendwie ja mit einer schönen Ausstrahlung oder so beschrieben. Und das hat mir unglaublich gut, also einfach diese Worte dazu hören, weil da auch sehr viel Wert darauf gelegt wurde, wertschätzend miteinander umzugehen. So, das war ein ganz großer Aspekt. Und tatsächlich habe ich dann daraus entstehend mit Meditation angefangen, habe dann regelmäßig meditiert und hatte ein paar Schlüsselerlebnisse in diesen Meditationen, weil es ist ja so, Meditation ist irgendwie was, wenn man das anfängt, ist es einfach nur anstrengend. Und da sind diese ganzen Gedanken und dann kommen Gefühle hoch und das ist einfach nervig und deswegen drücken sich, glaube ich, auch so viele davor. Aber wenn man durch dieses Anfangsstadium durchgeht und halt wirklich mit diesen Gedanken und Gefühlen mal ist und das wirklich da sein lässt, dann kommt halt darunter irgendwann so ein ganz tiefer Frieden oder sogar ja eine Glückseligkeit oder einfach so ein sich grundlos freuen. Und das ist halt, es war so ein spannendes Gefühl für mich, weil es, also es war ja durch nichts ausgelöst. Es war einfach nur aus mir heraus, dass ich mich mit mir im Einklang gefühlt habe letztendlich. Also dass ich irgendwie, ja, dass ich mit mir eins geworden bin. Und tatsächlich gibt es dann auch so absurde Körperempfindungen, wie dass sich der Körper auflöst, dass ich auf einmal größer werde oder ganz klein oder so. Also es ist mega spannend einfach gewesen. Und auch für mich ein Riesengeschenk zu sehen, dass diese ganzen Emotionen, die ich habe, ja aus mir kommen und dass es eigentlich unabhängig vom Außen ist.
Ja.
Und dadurch habe ich dann auch angefangen, mich ganz, ganz viel mit meinem inneren Kind zu beschäftigen und da Visualisierungsübungen zu machen und quasi in meine Vergangenheit zurückzugehen und da schmerzhafte Momente quasi umzuschreiben. Also man nennt das ja auch in der Psychologie Imaginary Rescripting, also quasi wirklich Situation nochmal neu schreiben, für sich selbst quasi aus der Zukunft in die Vergangenheit da sein. Das hat mir ganz, ganz viel geholfen. Und dann habe ich in der Zeit auch gelernt, meine Emotionen wirklich zu fühlen. Und das ist so ziemlich das Größte, was ich mit Heilung in Verbindung bringe, was jegliche Krankheit und jegliche psychische Störung angeht, dass wir wieder lernen, uns mit unseren Emotionen zu beschäftigen und die fließen zu lassen.
Ja, spannend. Ja, das sind alles total wichtige Punkte, finde ich, die du da so nennst. Irgendwie sind ja so viele verschiedene Facetten, die dich da ja auf dem Heilungsweg begleitet haben. Und ich finde, viel davon habe ich auch erlebt. Also ich finde zum Beispiel auch, dass so das Gefühl von Verbundenheit mit anderen, von Zugehörigkeit, was total Heilsames hat, weil das uns ja irgendwie auch darin bestärkt, dass wir gut so sind, wie wir sind. Und das ist ja auch total heilsam. Und ja, ich kenne das auch. Ich meditiere auch jeden Abend. Und versuche eben auch da so mit dem in Kontakt zu kommen, was da ist und das zu akzeptieren. Und für mich, also ich sehe es immer so, dass diese Akzeptanz, dass alles, was da ist, auch da sein darf, dass das ist, was dann eigentlich diesen Frieden in einem auslöst, ne? Dass einfach alles okay ist. Ja, total spannend. Genau, und innere Kindarbeit, ja, kenne ich auch aus der Praxis, mache ich auch viel und finde auch, dass das auch für viele Menschen total den heilsamen Effekt hat. Ja, spannend. Okay. Oft ist es ja so, dass sich hinter einer Essstörung auch noch wie so ein Thema versteckt, ne? Also das ist es gibt ja einen Grund, warum wir eine Essstörung entwickeln. Möchtest du dazu was sagen?
Ja, gerne. Also bei mir waren es tatsächlich mehrere Faktoren und ich beobachte auch generell bei so ziemlich allen Essgestörten sehr viele verschiedene Dinge, die damit reinspielen. Was aber so ein gemeinsames Thema ist, ist irgendwie auf jeden Fall das, ja, der ganze Bereich um Bindungstrauma. Also wirklich sehr frühe Traumatisierungen, die eigentlich als solche auch gar nicht bezeichnet werden. Also wenn wir Trauma hören, denken wir irgendwie an Übergriffe oder Missbrauch oder Kriegsopfer oder schwere Unfälle oder so. Und was wir dann aber vergessen, sind diese Traumata, die dadurch entstehen, dass wir einfach immer wieder in Situationen kommen, die unsere Kapazitäten übersteigen. Also das ist ja die Definition eigentlich von Trauma. Und diese Bindungstraumata sind so unglaublich tiefsitzend, weil die ja in der Zeit entstehen, irgendwie vielleicht sogar noch im Mutterleib oder halt in der Zeit, wo wir noch Säuglinge sind oder sehr kleine Kinder, wo unser Gehirn noch gar nicht in der Lage ist, diese Erfahrungen quasi in der Geschichte zu verpacken, sondern wo sich das wirklich alles rein körperlich auswirkt. Und das führt irgendwie in meinen Augen oder in meiner Erfahrung auch ganz oft dazu, dass wir uns sowohl mit anderen Menschen unsicher fühlen, als auch in der Welt an sich, als auch in unserem eigenen Körper, weil da ja diese ganzen Traumareaktionen noch sitzen, die wir als Kinder nicht ausleben konnten, da wir halt nicht den Raum hatten und nicht die Menschen, die uns da koreguliert hätten. Und das ist so ein ganz großer Faktor, dass wir uns irgendwie dann von unserem eigenen Körper abspalten müssen. Und von da aus in eine Essstörung zu kommen, ist, finde ich, ein sehr naheliegender Schritt. Mhm. Einfach, wenn wir unseren eigenen Körper als Feind sehen oder da ja Angst sitzt oder ein sehr großer Schmerz oder eine Trauer oder vielleicht auch Wut, was ja in unserer Gesellschaft total verteufelt ist, dann spalten wir uns halt quasi ab und verurteilen uns und daraus entsteht dann oft eine Essstörung. Da gibt es tatsächlich auch Studien zu, die sehr spannend sind, die da Zusammenhänge zeigen zwischen Bindungstraumata, unsicherer Bindung und Essstörungen.
Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, sagst du sozusagen, dass Bindungstrauma, also sozusagen frühe traumatische Erfahrungen meistens ja mit unseren Bezugspersonen sozusagen, dass die dazu führen, dass wir vielleicht auch unsere Emotionen schlechter regulieren können, also mit denen nicht so gut umgehen können und uns dann wie so ein bisschen von unserem Körper entfernen und den auch als einen unsicheren Ort erleben.
Ja.
Und dann sozusagen ja den halt als Feind vielleicht auch bekämpfen und das sich ja auch dann ja oder ihn kontrollieren wollen. Ne? Mhm. Und das passt ja dann auch zum Bild der Essstörung. Ja, spannend. Mhm. Ja. Und ich finde, es passt ja auch ein bisschen zum Bild unserer Gesellschaft. Also ich erlebe das oft mit Klienten und Klientinnen, dass viele Menschen sich nicht mehr wirklich mit ihrem Körper verbunden fühlen. Und ja, irgendwie ist ja diese Verbundenheit mit uns selbst und dann auch die Verbundenheit mit anderen, das habe ich ja auch schon gesagt, für mich irgendwie so ein ganz großer Heilungsfaktor. Ne?
Ja.
Und auch Verbundenheit mit der Welt dann natürlich. Und das fängt ja alles mit Verbundenheit zu uns selbst an. Wenn wir uns selbst nicht fühlen können, können wir uns natürlich auch nicht zu anderen zugehörig fühlen und wir können uns auch nicht sicher in der Welt fühlen. Ne?
Ja.
Finde ich.
Absolut. Und was ich da auch einen ganz wichtigen Aspekt finde, ist, dass wir, also dass es ja ein Schutzmechanismus ist, dass wir uns selbst nicht mehr fühlen.
Mhm.
Und dass es ja eigentlich auch quasi selbstverständlich ist in unserer Gesellschaft, wenn wir uns mal angucken, wie wenig im Einklang wir eigentlich mit unserer Natur leben und wie viele Dinge wir machen müssen, um zu funktionieren, um produktiv zu sein, die uns aber eigentlich gar nicht erfüllen. Natürlich ist es dann irgendwie besser, uns von unserem Körper zu entfernen und gar nicht zu merken, wie schlecht es uns damit geht, das alles zu machen. Und ich habe auch bei mir erlebt, als ich mehr in meinen Körper gekommen bin, habe ich auf einmal ganz, ganz viel hinterfragt und bin mit ganz, ganz viel einfach nicht mehr klargekommen. Also da, wo ich mich früher einfach tagelang zum Lernen hingesetzt habe für irgendeine Klausur, das geht halt, also es geht einfach jetzt nicht mehr, weil ich merke, wie sehr meine Energie dann in den Keller sinkt, wie schlecht gelaunt ich werde, wie schnell da wieder irgendwie selbstabwertende Gedanken kommen, einfach dadurch, dass ich in dieser niedrigen Frequenz bin, weil ich was mache, was mir keinen Spaß macht. Und damit dann umzugehen, ist natürlich auch was wir irgendwie dann erstmal uns zumuten müssen, weil das ja erfordert eigentlich, dass wir aus diesem gesamten gesellschaftlichen Hamsterrad quasi aussteigen, weil das ist ja das, was unser Gefühl uns sagen würde. Meistens. Das ist so der soziale Aspekt, den ich irgendwie auch bei Essstörungen auch sehe, neben diesem Schönheitsideal natürlich. Dass wir einfach nicht mehr funktionieren würden, wenn wir mit uns selbst in Verbindung wären und merken würden, wie wir eigentlich mit uns umgehen und was uns eigentlich erfüllen würde.
Ja, das heißt, sich mit sich selbst ganz verbunden zu fühlen und auch darauf zu hören, ne? Ist in unserer Gesellschaft vielleicht fast schon sowas wie ein kleiner Akt der Rebellion.
Das stimmt.
Also wenn jetzt Menschen zuhören und bestimmt tun es Menschen, die sagen so, ja, ich fühle mich auch tatsächlich nicht so ganz mit mir verbunden oder ich kann, manchmal fühle ich irgendwie mich gar nicht so wirklich in meinem Körper. Was sind denn Methoden, die diese Menschen vielleicht anwenden können oder was für Schritte könnten die gehen?
Also das Erste ist natürlich Yoga. Es gibt aber auch noch ganz viele andere Dinge, die da helfen können. Also allein schon dich irgendwie mehrmals am Tag daran zu erinnern, mal ganz kurz zu fühlen, wie sich dein rechtes Knie anfühlt oder wo du gerade deinen Atem fühlst oder wie sich deine Schultern anfühlen oder so. Also einfach mal für eine Minute die Augen zuzumachen und versuchen, den Körper zu spüren, kann schon ganz viel machen. Allein schon die Entscheidung, mehr mit uns selbst in Verbindung kommen zu wollen, kann ganz viel machen, weil wir dadurch den Fokus darauf richten und ja, da, wo wir unsere Energie hinrichten und unsere Aufmerksamkeit, da fließt ja dann bekanntlich auch ganz viel. Was auch super schön ist, ist eine Schüttelpraxis, tatsächlich aus mehreren Gründen. Also dich wirklich hinzustellen und dich zu schütteln, ist super hilfreich, weil du A, dann merkst, wie steif du eigentlich bist und wie wenig verbunden du mit deinem Körper bist und wie unnatürlich sich dieses Schütteln anfühlt. Und B, ist Schütteln tatsächlich was, was unser Nervensystem ganz stark entlastet und was uns aus einer Dysregulation in einen regulierten Zustand quasi bringt, was den Parasympathikus aktiviert und so weiter und was auch ganz viel alten Stress und alten Traumaschmerz aus unserem Körper quasi entlässt. Und allein dadurch fühlen wir uns natürlich sicherer und dann ist es auch sicherer, wieder in den Körper zu kommen. Das ist irgendwie so eine ganz schöne Kettenreaktion. Und was ich auch absolut empfehlen kann, ist tatsächlich Ausdruckstanz bzw. freies Bewegen, intuitives Bewegen zu Musik und einfach quasi zu versuchen, die Musik zu fühlen, weil dann hat der Verstand was, wo er sich darauf konzentrieren kann. Und diese Musik in den Körper zu bringen, und das muss gar nicht schön aussehen, also bei mir sieht das meistens aus, als würde irgendwie ein Affe durchs Wohnzimmer tanzen oder so. Aber es ist einfach total schön, um uns mit uns selbst zu verbinden, so Musik irgendwie mit einzubeziehen.
Ja, ich kenne das. Ich kenne diese Osho-Kundalini-Meditation. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Da ist es ja auch so Viertelstunde schütteln, Viertelstunde so tanzen und dann Viertelstunde, glaube ich, sitzen, Viertelstunde liegen und sowas hat auf viele Menschen immer eine total schöne Wirkung, habe ich festgestellt.
Ja.
Aber man kann es ja auch in jedem Rahmen machen, sowas. Ne?
Ja.
Genau, vielleicht mit Musik oder so das Schütteln auch. Würdest du das empfehlen? Oder
ja.
Ist das egal? Ja. Okay. Mhm. Okay, schön, spannend.
Was mir gerade tatsächlich noch eingefallen ist, ist, dass, also bei mir war ein ganz großer Schlüssel und ich weiß nicht, wie vielen Menschen das so geht, aber ich glaube schon, dass es einige gibt, die das kennen, dass unser Kiefer, der verspannt ist. Weil diese Kieferverspannung quasi dafür sorgt, dass wir unseren Körper nicht mehr fühlen müssen, weil wir unsere gesamte Energie in den Kiefer ziehen, in den Gaumen.
Okay.
Dadurch spannen sich die Hirnhäute an und wir sind quasi nur noch im Verstand. Und ich habe ganz oft festgestellt, wenn ich meinen Gaumen entspanne und meinen Kiefer entspanne, dass ich dann automatisch meinen Körper mehr fühle.
Mhm,
und spannend. Das war was mir ganz oft Angst gemacht hat dann. Also das war super komisch, als ich das die ersten Male gemacht habe. Und ich habe das tatsächlich auch am Anfang nur 3 Sekunden oder so ausgehalten, weil ich dann halt nicht mehr gedacht habe. Und das ist so komisch, wenn wir daran gewöhnt sind, die ganze Zeit zu denken und zu analysieren, dass es halt echt was wir üben können. Aber es ist so einfach und hat eine Riesenwirkung auf mich persönlich gehabt. Und vielleicht hilft es der ein oder anderen, die hier zuhört, auch.
Ah ja, total spannend. Das habe ich noch nie gehört, aber total faszinierend.
Ja.
Ich weiß auch, ich glaube, wenn man den Kiefer, also wenn man da große Spannung hat oder fest zubeißt, dass dann irgendwie Stresshormone ausgeschüttet werden, weil unser Körper denkt, okay, wir kauen gerade was ganz Hartes und brauchen dafür irgendwie unsere Kraft. Und das ist dann auch oft das wie so ein Teufelskreis, weil je mehr Stresshormone ausgeschüttet werden, desto angespannter werden wir und desto mehr Spannung tragen wir auch im Kiefer und so weiter.
Mhm.
Spannend, ja. Ich finde es immer so spannend auch irgendwie, wie das alles zusammenhängt. Ne? Also so unser Körper und unser mentales Wohlbefinden sind ja einfach nicht voneinander zu trennen. Und da kommt die Wissenschaft ja auch immer mehr und mehr drauf.
Mhm.
Sehr freut, ja.
Ja.
Okay, gibt es sonst noch irgendwas, was du jetzt so sagen würdest? Also so Yoga hast du schon gesagt und eben Schüttelpraxis und Tanz. Gibt es sonst noch irgendwas, wo du sagst, das ist hilfreich, gerade also für Menschen, die betroffen sind von Essstörungen?
Tatsächlich ist noch eine Sache, die mir ganz oft auffällt, diese Frage nach dem, wer wäre ich denn ohne meine Essstörung?
Mhm.
Und ich kann das ja nicht einfach loslassen, weil ich dann irgendwie gar nicht mehr weiß, wer ich bin. Und ich habe da ganz oft irgendwie dieses Bild vor Augen von einem reißenden Fluss, in dem wir uns quasi an so einem Holzbrett festklammern. Und es wäre absolut bescheuert, das loszulassen. Sondern wir brauchen halt irgendwas anderes, wo wir uns dran festhalten können. Und wo wir uns dann auch irgendwann aus diesem Fluss quasi rausziehen können. Und da ist es irgendwie total hilfreich, wirklich uns damit auseinanderzusetzen, wer wir sind. A, mit dieser Frage, die sehr metaphysisch ist, von wer bin ich, wenn nicht meine Gedanken, wer bin ich, wenn nicht meine Gefühle und mein Verhalten, weil all das sind wir ja nicht, weil wir es ja beobachten können. So, das ist ja dieses ganz spannende Prinzip von, du kannst nicht das sein, was du beobachten kannst. So, es ist also total lustig, wenn man sich da mal reindenkt und sehr hilfreich irgendwie, weil es wirklich mal andere Gedankenprozesse einfach anstößt. Und was auch bei dieser Frage nach dem oder dieser Suche nach dem, wer bin ich, helfen kann, sind natürlich so Dinge wie dich einfach mal umhören, was eigentlich andere Menschen über dich denken. Das ist das eine. Dann tatsächlich dich eher mal zu fragen, wer du sein willst, weil wir natürlich unsere Identität auch aktiv kreieren können. Wir sind ja nicht das Opfer davon, wer wir sind, sondern wir können es eigentlich selbst entscheiden. Dann finde ich es ganz wichtig, den Fokus weg zu richten von der Essstörung, weg von diesen ganzen Heilungsfragen und hin zu den Dingen, die dich eigentlich wirklich begeistern und interessieren. Also wirklich auch mal in die Welt zu gehen und da zu gucken, okay, wie interagierst du mit der Welt? Wie reagierst du auf das, was dir begegnet? Und wie reagiert auch die Welt auf dich? Und das, was auch total spannend ist, natürlich sind so Sachen wie Astrologie und Human Design und Genschlüssel und so. Und ich merke, dass ich mich dafür schäme, das zu sagen, weil es ja irgendwie so als Pseudowissenschaft abgetan wird. Und ganz viele denken, wenn ich Astrologie sage, an dieses Sonnenzeichen-Horoskop, wo ich auch sagen würde, ja, damit habe ich also hat Astrologie auch irgendwie nicht so viel zu tun. Aber das war für mich einfach total schön, weil da natürlich A, ganz, ganz viel zu finden ist darüber, wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir uns entwickeln wollen und so. Und B, tatsächlich ja auch sichtbar wird, woher die Essstörung kommt, wovon sie ein Schattenaspekt ist und was quasi der Lichtaspekt davon wäre. Mhm. Und das ja, war für mich persönlich auch ein Schlüssel zu mir selbst quasi.
Ja. Ja, ich glaube, es geht im Endeffekt, ja, wie du schon gesagt hast, darum so zu rauszufinden, wer bin ich wirklich, ne? Und ich so, für manche Menschen können solche Sachen wie Astrologie und Human Design, die ja sehr viel über den Charakter irgendwie auch schon sagen oder über die angelegten Tendenzen vielleicht eher, ja, dann auch total hilfreich sein, um diese Frage zu beantworten. Ja. Und für manche Menschen sind es vielleicht andere Dinge, wie du schon gesagt hast, so vielleicht sich im Außen umhören oder gucken, was wirklich Freude auslöst in einem, was einen wirklich berührt, anstatt nur den Kopf zu berühren sozusagen oder ihm das Gefühl zu geben, das muss ich jetzt tun. Ja, total spannend. Weil es stimmt, so Essstörungen sind ja oft auch mit unserer Identität verknüpft. Also es ist ja nichts, was wir einfach ablegen können, ohne, ja wie du sagst, also wir müssen uns vielleicht erst einen Floß bauen, bevor wir diesen, diesen Holz, die Holzplanke loslassen können sozusagen. Ja, spannend. Ganz am Anfang von unserem Interview hast du gesagt, du hast festgestellt, es gibt so im psychiatrischen System oder in den Kliniken auch Lücken. Da würde ich dich gerne fragen, was sind denn deiner Meinung nach diese Lücken?
Das eine ist, dass in meinen Augen viel zu wenig Psychoedukation allein schon betrieben wird über zum Beispiel so Mechanismen wie, was in unserem Körper passiert, wenn wir mangel- oder unterernährt sind. Wo es ja wirklich Studien gibt, die zeigen, dass selbst gesunde Menschen, die gar keine Essstörungstendenzen haben, wenn sie mangelernährt sind, diese Symptome entwickeln. Also dass die dann den ganzen Tag nur über Essen nachdenken, dass die sich auf einmal eine ganze Packung Kaugummis am Tag reinziehen, dass sie auf einmal total viel trinken. Also diese ganzen Symptome, die eigentlich mit Essstörungen verknüpft sind, sind ja eigentlich ganz normale körperliche Reaktionen auf Hungern. So, und das zu vermitteln, dass Essen und zunehmend notwendig ist, damit diese biologischen Mechanismen allein schon ausgestellt werden, wäre für mich total wichtig gewesen zu wissen, weil ich damit endlich einen Grund gehabt hätte, warum es wichtig ist, dass ich das mache. Mhm. So, und vorher war es halt immer so eine Regel, die mir einfach hingestellt wurde, ohne das zu erklären. Und das finde ich total schwierig, einfach eine Regel aufzustellen, ohne dem, der sich an die Regel halten soll, zu vermitteln, warum das wichtig ist. So, also ich habe endlos viele Diskussionen geführt, einfach nur, weil ich wissen wollte, warum das wichtig ist. Nicht, um zu rebellieren oder so, sondern weil das einfach meine natürliche Neugierde war. Und das wurde ganz oft falsch verstanden. Das ist so der zweite kritische Aspekt, dass irgendwie, ja, Menschen mit Essstörungen dann doch sehr oft über einen Kamm geschert werden, auch wenn die meisten sagen, das tun sie nicht, aber irgendwie machen sie es halt doch und sind dann genervt, wenn der eine was macht, was der andere mal aus irgendeinem essgestörten Grund gemacht hat, wenn aber der eine es vielleicht aus einem ganz anderen Grund macht. Und das, was mir aber auch am meisten gefehlt hat, sind einfach diese körper- und emotionszentrierten Aspekte. Mhm. Also es ist einfach in meinen Augen immer viel zu kurz gekommen, dass wirklich diese Verbindung zum Körper wieder hergestellt wurde. Und ich habe, glaube ich, in keiner einzigen Klinik gelernt, wie es geht, seine Emotionen zu fühlen. Also ich habe vielleicht mein Arbeitsblatt in die Hand gedrückt bekommen, warum es Wut gibt und warum also Trauer wichtig ist oder so. Aber ich habe nie gelernt, mich darin zu halten und das auf eine gesunde Art und Weise zu fühlen und auszudrücken. Und das ist was mir total fehlt. Und dann eben, gerade wenn es in den Bereich von Kliniken geht, dass die meisten ja dann doch so stark auf stark entlassen werden, nach Hause kommen, vielleicht gar nicht eine Nachsorge haben, vielleicht keinen Therapieplatz haben und einfach komplett auf sich allein gestellt sind und irgendwie so vermittelt wird, wenn du aus dieser Klinik rausgehst, dann bist du gesund, weil dann hast du ja ein gesundes Gewicht und das stimmt einfach nicht. Eigentlich beginnt die Arbeit ja erst da. Und ganz viele kommen aber aus einer Klinik und denken, jetzt sind sie quasi fertig oder sind erschöpft von diesem Klinikaufenthalt und rutschen dann direkt in den Rückfall, weil da dann natürlich die ganzen Themen hochkommen, wenn wir regelmäßig essen und eben nicht mehr kompensieren mit der Essstörung. Und das ist irgendwie was viel zu wenig aufgefangen wird, in meinen Augen.
Ja, total spannend, was du da sagst. Und das war ja bei dir auch das Hilfreiche, ne, dass du dann in die Wohngruppe konntest und das da aufgefangen wurde. Okay, und jetzt bist du ja selbst auch in dem Bereich tätig, das richtige Wort, so Begleiterin vielleicht von Menschen mit Essstörungen. Magst du vielleicht ein bisschen was darüber erzählen, was du heute anbietest für Betroffene?
Ja, also tatsächlich mache ich mein Konzept da sehr individuell. Also ich benutze diese ganzen oder ich habe diesen ganzen Werkzeugkoffer mit den Dingen, die ich jetzt auch im Laufe dieser Podcast-Folge erwähnt habe. Und mir ist es aber wirklich ganz wichtig, da bei jedem Menschen individuell zu gucken. Was ich auf jeden Fall immer mache, ist eine Ursachenforschung und eben die Arbeit mit dem inneren Kind und ja, diesen Weg zu begleiten, quasi die Emotionen nachzuholen, die wir als Kinder nicht fühlen konnten. Was ich auch sehr, sehr gerne in meine Arbeit involviere, ist so eine Spiegelarbeit, also nicht mit einem physischen Spiegel, sondern dass ich quasi spiegle, was mir gesagt wird. Und ich bin tatsächlich auch sehr feinfühlig, was so Emotionen von anderen Menschen angeht. Das heißt, ich würde auch dann, wenn ich bei meinem Gegenüber merke, da ist irgendwie Wut oder da ist Trauer oder so, das einfach sagen. Und alleine dadurch bewegt sich schon ganz viel, weil es bewusster wird. Und ich arbeite eben auch ganz viel mit dem Körper und das auf allen möglichen verschiedenen Ebenen. Also ich kann mir zum Beispiel vorstellen, Menschen vor einem Klinikaufenthalt zu begleiten, einfach in dieser Wartezeit, weil ich weiß, also das ist tatsächlich was, wo ich mir eine tägliche Intensivarbeit quasi vorstellen könnte, um einfach diesen Zeitraum zu überbrücken. Dann eben diese Übergangszeit von der Klinik nach Hause. Oder auch im Allgemeinen, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, mein Verhalten ist irgendwie nicht mehr essgestört und ich habe einfach ein gesundes Gewicht, aber irgendwas stimmt eben immer noch nicht und ich will da mal hingucken. Das sind eigentlich so die Menschen, mit denen ich am liebsten arbeite, wo man dann auch wirklich in die Tiefe gehen kann und wo wirklich an den richtigen Themen quasi gearbeitet wird und ja, auf einer sehr, sehr ja, fundamentalen Ebene.
Ja, spannend. Das heißt sozusagen, ja, Menschen, eigentlich Betroffene von Essstörungen in allen Phasen, ne, so, die sich Begleitung wünschen, können sich an dich wenden und du machst dann wie eine Art maßgeschneidertes Programm für jeden. Okay, spannend. Und ich nehme an, ja, du hast auch eine Webseite, die werde ich dann einfach auch im Podcast-Text verlinken, dann können alle, die interessiert sind, sich an dich wenden. Also du bist wahrscheinlich am besten per E-Mail zu erreichen, nehme ich an.
Ja.
Okay. Und machst du das dann online oder vor Ort oder beides?
Ich mache das online.
Okay, super. Ja. Das heißt, es ist egal, wo man wohnt, man kann sich auf jeden Fall an dich wenden.
Ja.
Gibt es denn sonst noch was, was du gerne erzählen würdest über dein Angebot oder ja, vielleicht auch über andere Aspekte von deiner Arbeit?
Ja, tatsächlich gibt es noch eine Sache, die mir da auf dem Herzen liegt, und das ist, dass ich auch ganz viel in Richtung Neurodivergenz gehe. Und das ist ja so der Überbegriff quasi für Menschen mit Autismus oder ADHS oder auch Schizophrenie. Und ich habe eben selber ADHS gerade für Autismus auch noch getestet, und das hängt unglaublich stark mit Essstörungen zusammen. Und wird aber total oft nicht erkannt, weil Magersucht ziemlich ähnlich aussieht wie Autismus. Und B, weil es sich eben bei sehr intelligenten Menschen, bei Frauen, bei ja nicht stereotypischen Autisten quasi ganz anders äußert als das Bild, was wir davon haben. Das ist so ein Bereich, in dem ich arbeite. Und das, was ich tatsächlich auch mache, ist eben rein astrologische Beratung oder so. Und was mir aber auch ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass unabhängig davon, was meine Angebote sind oder sowas, dass die größte Heilerin oder der größte Heiler immer wir selbst sind. Und dass Menschen, zu denen wir gehen, egal ob ich das jetzt bin oder irgendein Therapeut oder wer auch immer, nur diesen Weg begleiten können, uns die richtigen Fragen stellen können, uns spiegeln können. Aber letztendlich liegt die Verantwortung, dass du heilst, immer bei dir. Und letztendlich liegt auch alles Wissen und also alle Intuition, die du dafür brauchst, immer bei dir. Und das ist mir unglaublich wichtig, dass wir das wieder verstehen, dass eigentlich wir unsere größten Heiler sind. So, und dass das alles in uns angelegt ist und dass das vielleicht freigelegt werden muss oder darf, aber dass es da ist und dass wir wirklich uns selbst wieder vertrauen dürfen, weil meistens wissen wir, was wir tun müssten. Und wir machen es einfach nur nicht, weil wir Angst haben oder weil die Essstörung da was gegen hat. Aber wir wissen eigentlich, was wichtig wäre. Und das finde ich einfach, also dir das in Erinnerung zu halten, ist, finde ich, essentiell.
Ja, total. Ja, einfach Verantwortung für die eigene Heilung zu übernehmen und die nicht irgendwie nach außen abzugeben. Ja, ja, finde ich auch, weil nur dann sind wir in unserer Kraft, wenn wir selbst die Verantwortung übernehmen. Und ja, das passt auch ein bisschen zu diesem Verbundenheit zu sich selbst. Manchmal ist die Antwort schon da, aber wir hören einfach nicht hin. Und da irgendwie wieder offene Ohren für zu entwickeln, ist wahrscheinlich auch ein Weg. Ja. Total spannend. Ja, ich fand das alles total inspirierend und total spannend. Darf mal diese Perspektive hören. Ich finde, das ist unglaublich wichtig, die Arbeit, die du machst und auch ja, diese Aspekte, die du genannt hast, ne, wieder zurück in unseren Körper kommen, mit unseren Emotionen umgehen lernen. Trauma, das sind ja alles Themen, die total wichtig sind und die auch, glaube ich, in der Zukunft hoffentlich noch mehr Raum bekommen werden. Und, ja, deswegen hoffe ich, dass da jetzt ganz viele HörerInnen auf dein Angebot aufmerksam geworden sind. Ja, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das wäre für heute noch wichtig?
Tatsächlich einfach nur die Botschaft, dass Heilung möglich ist. Und dass da, wenn du eine ganz, ganz kleine Stimme hast, die sagt, ey, das war es noch nicht und da gibt es noch so, so viel mehr in diesem Leben, dass diese Stimme absolut recht hat. So, und dass da draußen eine ganze Welt auf uns wartet.
Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Katharina, für dieses schöne Gespräch.
Sehr gerne.